Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Petspots. Diese Woche haben wir mal zwei Spiele insgesamt, die wir uns an den abhangeln können, denn wir sind ein bisschen später. Das ist aber auch so doch ein bisschen gewollt, weil wir dachten, wenn wir schon mal ein Donnerstag-Nachtspiel haben, ein Thursday Night Game, dann nutzen wir die Chance und bringen eigentlich mehr oder weniger direkt nach dem Spiel einen Podcast raus. Das hat jetzt gestern leider dann doch nicht geklappt, deswegen sind wir jetzt heute Samstagmittag hier. Aber ist ja alles gut. Ihr habt auf jeden Fall das ganze Wochenende Zeit, in Ruhe euch unseren Podcast anzuhören. Und unsere Meinung zu den Patriots und dem derzeitigen Stand euch anzuhören und endlich die Frage beantwortet zu wissen, ist alles gut? Ist jetzt wieder alles auf Kurs? Werden wir in den Super Bowl reinkommen? Werden wir ihn gewinnen? Oder nicht? Oder wie sieht es alles aus? Und das mache ich natürlich wie immer mit Felix. Hi Felix.
Hallihallo. Grüße dich, grüßt euch alle. Meine Frage, Christian, welcher Sieg war überzeugender, gegen Miami oder jetzt gegen Indianapolis?
Tja. Ja, das Miami-Spiel ist schon wieder so weit weg, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
Als ob.
Nein, schon Miami, würde ich sagen. Also ich finde, die zweite Halbzeit in dem Spiel hat mir echt einiges an Sorgen bereitet insgesamt.
Du meinst jetzt gegen Indy?
Gegen Indy, ja, genau. Und Miami war, ja, Miami hatte halt einfach durch die Bank keine Chance gehabt. Wobei ich das da auch nicht unbedingt auf die Stärke der Patriots zuschreiben würde, sondern eher auf die Schwäche der Dolphins, die mit 13-0 in das Spiel gestartet sind und dann 38-7 gegen die Patriots verloren haben, also ziemlich den Popo versohlt bekommen haben, wie es dann so schön heißt. Also, nein, eigentlich nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. Okay. Aber man kann es so sagen. Ja. Die Dolphins waren halt einfach kein Gegner an dem Tag, ne? Und deswegen finde ich nicht, dass man von solchen Tagen, von einem Sample Size von einem Spiel, da kann man halt noch nicht, wenn der Gegner sich so quasi aufgibt, auf die Stärke des Teams zurückschließen, ne? Dafür braucht man immer mehr, weil ansonsten könnten das auch einfach ein schwaches Team sein oder ein schlechter Tag vielleicht auch sein und so. Und deswegen bin ich da vorsichtig. Mit Indianapolis, tja, da hat mir die zweite Halbzeit doch so ein bisschen die Laune versaut, sag ich mal, um da jetzt zu sagen. Aber ich würde sagen, die Dolphins war der überzeugendere Sieg.
Ja, zumindest das insgesamt das Spiel angeht, was vor allen Dingen auch die Defense angeht. Jetzt kann man natürlich sagen, Ryan Tannehill im Gegensatz zu Andrew Luck, ist nicht unbedingt vergleichbar, weil Andrew Luck deutlich besser ist. Aber auf der anderen Seite war die Defense gegen Miami deutlich stärker. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass sie da in der zweiten Halbzeit dann doch so viel haben zugelassen. Ich meine, klar, die beiden Interceptions von Brady, die keine Interceptions waren, die auf seine Kappe gehen, sondern eher auf die, auf jeden Fall von Hogan. Bei Gronk ist so ein bisschen
ausschließlich, ne? Geht auch schließlich auf die Kappe von beiden, beziehungsweise
ja,
bei Gronk.
Gronk ist schwierig, also er fängt den Ball mit dem Rücken zum Defender, kriegt einen Hit ab. Das Problem ist, er hat dann nochmal versucht, den Ball irgendwie entweder nochmal zu greifen oder wegzuschlagen, ich weiß nicht genau. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Grund, warum er dann wirklich intercepted wurde. Andernfalls wäre der vielleicht sogar auf den Boden gefallen und incomplete.
Dann wäre es ein Fumble gewesen.
Nee.
Doch. Das war ein Catch.
Ah ja, stimmt, die haben es erst anders geruled, ne? Nee, Quatsch.
Das sind ja die neue Catch-Regel ist das ja, ne? Also im letzten Jahr wäre es wahrscheinlich kein Catch gewesen, aber in diesem Jahr wäre es ein Catch gewesen, weil du brauchst ja diese zwei Schritte und den Football-Move und was der Football-Move dann immer ist, ne? Also wenn der Ball auf den Boden gefallen wäre, dann wäre es, glaube ich, ein Fumble gewesen. Also so oder so wäre es kein gutes
ich weiß
Ergebnis
nicht genau,
geworden.
Weil er hatte den Ball doch nie complete eigentlich.
Ja, doch, doch. Also er hatte den quasi.
Wäre das
gegriffen.
Dann nicht ein Catch und ein Fumble eigentlich dann gewesen? Auch so jetzt schon? Dann hätte man sagen müssen, es war keine Interception von Brady, sondern ein Catch-Fumble? Weil ich meine, die Referees.
Ach, du hast recht, stimmt.
Die Referees haben das kurz besprochen. Das war es jetzt ein Catch-Fumble oder eine Interception? Und wäre der Ball auf den Boden gefallen, wäre es demnach dann in meinen Augen
Du hast recht. War ein Denkfehler von mir. Ich habe, es kann keine Interception sein, wenn es vorher ein completed Catch war, ne? Ja. Hast recht. Aber es wurde halt als, on the field wurde es als Catch-Fumble gewertet. dann aber reviewed und dann quasi umterminiert, was dann keinen großen Unterschied macht, ne? Außer wenn man jetzt irgendwie Tom Brady als Fantasy Quarterback hat und nicht als Tight End.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Naja, auf jeden Fall, das Problem war...
Eric Ebron habe ich mich geärgert.
Eric, ja, stimmt, den haben wir auch noch als Gegner gehabt diese Woche.
Genau.
Kommen wir gleich zu, warum Eric Ebron so gut war. Die Sache ist, das waren eben beides, sowohl Hogan als auch natürlich Gronk, waren sie absolut schon in Scoring-Reichweite. Bei Hogan hätten sie mindestens ein Field Goal erreichen können. Gronk waren sie eigentlich schon in Touchdown-Range, wenn man sich ihre Red Zone-Efficiency anguckt. Das heißt, wenn man da nochmal 10 Punkte jetzt draufrechnen würde, würde der Sieg wieder ganz anders aussehen. Nichtsdestotrotz hat die Defense mich so ein bisschen enttäuscht. Vor allen Dingen der Pass Rush.
Ja, der Pass Rush war wieder das übliche Problem, kann man ja schon fast sagen. Also wann konnten wir uns als Patriots-Fans mal zufrieden geben mit dem Pass Rush, was jünger ist als 10 Jahre, ne?
Ja, die Zeiten mit Jamie Collins, Dante Hightower, Chandler Jones, so deren gemeinsames, richtig gutes erstes Jahr.
Dann vielleicht insgesamt, aber
die Zeit
richtig
mit
zufrieden.
Willie McGinnis und danach, weiß ich nicht, ja, danach kam eigentlich relativ lange nichts. Ich glaube, Andrew Carter war für jahrelang der Beste.
Und weißt du, Benter Kane hieß er so?
Ja,
Benter Kane. So diese typischen Value-Signings.
War natürlich, ja. Aber den hat Belichick ja dann auch weggegeben. Aber ja, klar, durchgehend, so über das man sagen kann, über 2-3 Saisons übergreifend hatten wir es eigentlich nie, das stimmt.
Ja. Nee, ich glaube, Belichick legt da auch einfach nicht so viel Wert drauf. Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen, dass er da eine gewisse Philosophie verfolgt und sagt, contain, die Quarterbacks sind nicht gut genug, dass sie wir quasi in kleinen Schnitten das Feld runtergehen, deswegen lasst sie werfen, irgendwann machen sie schon einen Fehler und 7 Punkte sind besser als 3.
Ja, absolut. Wollen wir eigentlich unser klassisches gut, schlecht und verletzt spielen heute?
Ja, aber nur für Donnerstag, würde ich sagen, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Also das Dolphins Game, da gab es jetzt auch nicht so viel, was man jetzt auf die Schlechtliste hätte setzen können, ne?
Nee. Außer der Kick von den Patriots, den ich nicht verstanden habe. Dieser kurze, als sie dann irgendwie schon 10-0 geführt haben und man sich dann gedacht habe, jetzt kommt wieder irgendwie so ein Belichick-Move, okay, das Spiel habe ich schon gewonnen. Ich probiere jetzt mal einen Onside-Kick einfach mal, um es irgendwie zu trainieren.
So wie gegen Philly vor 3 Jahren.
Genau.
So.
Onside-Kick, irgendwie ein Spielzug mit Brady und Spiel verloren.
War das nicht, hatte da nicht Ebner so ein Putschkick nicht, sondern ein Dropkick war das, glaube ich.
Ja, genau.
Ebner, der ja auch als kleine Randinfo für euch alle relativ erfolgreicher Rugby-Spieler ist, der auch für das 7-on-7-Team, Nationalteam der USA spielt und da auch bei den Olympischen Spielen mit dabei war. Allerdings ist er, glaube ich, nicht so ein richtiger Stammspieler, mehr so ein Spezialist oder so, ne?
Ja, so wie bei New England auch.
Safety.
Ja, gut. Er ist sogar, müsste er theoretisch 4. Safety auf dem Board sein, ne? Hat er nicht auch, letztens stand er irgendwie auf dem Feld?
Ja, ab und zu steht er mal. Also der kriegt seine 100 Snaps, kriegt er, glaube ich, immer pro Saison.
Steht er mal. Vielleicht kriegt er $5,000 Incentives, wenn er irgendwie 0,4% der Snaps als Safety auf dem Feld steht.
Ja, das wär, 100 Snaps ist auch, glaube ich, zu viel. 50 pro Saison, könnte ich mir vorstellen bei ihm. Oder vielleicht kommt dann Grigsby oder so als Safety aufs Feld oder so. wo waren wir stehen geblieben? Bei Nate Ebner und seinem Dropkick. Ja, das hat er halt durch seine Rugby-Erfahrung. Und bevor wir jetzt hier weiter so ein bisschen in der Luft hängen, lass uns doch einfach mal direkt zu den Schlechten übergehen, denn die sind nämlich relativ, übersichtlich, weiß ich nicht, aber offensichtlich vielleicht.
Da soll ich starten?
Ja, bitte.
Ich habe jetzt zum ersten Mal in dieser Saison Tom Brady auf der schlechten Liste. Weil ich fand, dass er ein bisschen viel hat liegen lassen. Das ist jetzt vielleicht jammern auf sehr hohem Niveau, weil er immer noch ein gutes Spiel gemacht hat. Mit seinen 341 Yards, wie gesagt, für beide Interceptions kann er nichts. Aber er hat einiges liegen lassen. Beispielsweise bei dem Touchdown von Gordon, der super toll war und großartig von Gordon, aber Brady verpasst Hogan in der Seam Route, der komplett offen war, der komplett offen in die Endzone gelaufen ist. Dann hat er ein paar Mal Edelman nicht gesehen, Hogan insgesamt 2-3 Mal nicht gesehen. Gronk hat er einmal voll verpasst und ja, das war so ein bisschen unkonzentriert in meinen Augen. Also ich glaube, da hätte er noch deutlich mehr rausholen können. Und ja, seine Rushing Attempts sind natürlich auch unterdurchschnittlich. Ne? Also 3 Versuche, minus ein Yard und ein Touchdown. Das schafft es nicht auf die gute Liste. Ja, aber sonst, wie gesagt, er hat mir ein bisschen zu viel Sachen verpasst. Weil der Pass von Gordon, das ist halt so ein 50-50-Ball. Ich glaube, die großartigen Next-Gen-Stats haben gesagt, eine Chance, dass er gecatcht wird, lag bei 19% in die Double Coverage. Also Hogan war komplett offen. Ein ganz, ganz freier Touchdown wäre das gewesen.
Ja, über Gordon reden wir ja gleich nochmal dezidiert, würde ich mal denken. Aber ja, ich lustigerweise habe ich auch über Brady was geschrieben. Also haben wir eigentlich in dem Podcast hier schon über unsere Homepage gesprochen?
Ja, haben wir, glaube ich. Für alle, die es noch nicht wissen, footballanalyst.de.
Genau, unser Baby, keine Ahnung.
Oh, so weit würde ich nicht gehen, aber...
Nee, ich jetzt auch noch nicht.
Sidekick-Projekt, also nein, das gehört dazu, gehört zum Podcast dazu. Es ist
macht auch Spaß, um ein bisschen zu bloggen. Also das ist, muss man echt sagen, wenn man sich jetzt keine großen Projekte auferlegt und dann das Gefühl, man muss sie machen, sondern einfach so ein bisschen von der Hand runterschreibt, dann macht das auch einfach Spaß, finde ich.
Stimmt.
Also das ist schon eine schöne Sache. Und ja, wie gesagt, da habe ich jetzt wir wollen halt gucken, dass wir so jede Woche immer so ein kleines Recap schreiben, quasi parallel zum Podcast hinzu. Und da habe ich zu Tom Brady geschrieben, apropos Tom Brady, ähnlich wie White ein durchschnittliches Spiel, aber eben auch sehr hohem Niveau. Eben für ihn durchschnittlich. Die Interceptions gehen beide nicht auf ihn. Wenn ich an etwas herummakeln muss, dann ist es die tiefe Präzision, die immer noch nicht seine Stärke ist. Oft sieht man große Raumgewinne auf den Boden fallen, wenn Tom den Ball in der Tiefe nicht genau wirft. Eben jammern auf hohem Niveau. Das ist so die Sache, die mich so ein bisschen stört. Also speziell...
Du liest jetzt alles vor. Ich war etwas...
Nee.
Okay, danke.
Das ist der letzte Punkt, den ich eben kurz bevor wir angefangen haben geschrieben habe. Okay, deswegen war es mir auch noch so im Kopf. Ich muss da wieder an James White denken. Ne? Also der war dann wieder... Ich weiß nicht, war es eine Wheel Route oder war der auch außen aufgestellt?
Nee, es war ein broken Play. Also der hatte eine... Er ist quasi einfach nur rausgelaufen, rechts raus. Ist keine Option Route, sondern mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall hat er dann gesehen, dass Brady ein bisschen unter Druck geraten ist und hat dann quasi daraus eine Wheel Route gemacht, ist um den Linebacker, rumgelaufen.
Ja, und er war halt voll offen, ne? Und das ist wirklich was man häufig sieht mit Running Backs. Brady überwirft die alle Nase lang. Und das sind Dinge, ich glaube nicht, dass er die noch lernen wird. Also die tiefe Präzision, auch wenn Brady sich jede Offseason wieder was vornimmt, neues Projekt, was er verbessern will, ich glaube, das ist einfach, damit muss man leben, das ist halt nicht seine Forte. Aber es frustriert halt doch immer sehr, weil es halt immer große Plays sind und gerade halt die Sideline runter, ne, das ist nicht seins und das finde ich halt immer sehr schade. Insgesamt finde ich aber, dass er doch ein durchschnittliches Spiel gemacht hat für seine Verhältnisse.
Ja, klar, diese tiefen Pässe ist so ein bisschen, ich hatte es ja gerade angesprochen, der Pass auf Gordon, der hat natürlich gefreut, einfach weil Gordon damit seinen Touchdown hatte, tiefer Pass gefangen hat, das, was man sich ja ersehnt. Ist
sogar auch ziemlich gefährlich eigentlich, ne? Also in Double Coverage, man muss im Prinzip nur ein Safety muss ich mal umdrehen oder einen Corner, den Ball sehen, dass er kommt und dann adjusten und dann, gut, Gordon hat gut reagiert, ist gut zum Ball gegangen, ne? Und das ist ja auch seine Stärke, dieses...
Absolut, aber die beiden Verteidiger von den Indianapolis haben sich aber auch so sehr leicht wegschieben lassen, also haben keinen Move zum Ball gemacht und da muss ich halt sagen, es hat mich insgesamt gewundert, dass sie es bisher noch nicht versucht haben, Gordon einfach mal den weiten Ball zu werfen, weil auch jetzt im Indianapolis-Spiel hat er sehr viel Aufsehen auf sich gezogen, wurde häufig auch gedoppelt, aber hatte doch einige Routen, in denen er wirklich Single Coverage hatte, wo man auch mal hätte es probieren können, gerade wenn man dann so in der Mitte des Feldes ist, Zweiter und weiß ich nicht, 5, 6 nach einem guten Lauf, dass man dann einfach mal den weiten Pass probiert. Ansonsten sind die Patriots halt immer, entweder ist es ein Broken Play, so wie bei Gordon, oder man hat eben ein bisschen so ein Trickspielzug. Wir erinnern uns an Chris Hogan, seine Pässe in den letzten Jahren, die dann eben lang waren, lange Bälle, die sind eigentlich entstanden aufgrund von, ich weiß nicht, irgendwie.
Na, es ist so. Aber Play-Action, ne, zieht tatsächlich ein bisschen wieder auch dieses Spiel. Aber da kommen wir dann gleich nochmal wieder weiter drauf. Ich würde dann mal weitergehen zu meinem Bad, den ich vorschlagen würde. Und zwar ist das jemand, damit wirst du, glaube ich, nicht zufrieden sein.
Oh Gott.
Hast du schon eine Idee, wer es sein könnte?
Hoffentlich nicht J-Mac.
Doch. Nee, Talk. Nicht J-Mac, D-Mac.
D-Mac, ja, okay, damit bin ich diesmal zufrieden, muss ich sagen.
Okay. Also ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht von ihm. Ich habe irgendwie das Gefühl...
Für alle, das ist David McCourty.
Stimmt, das recht. Kann man vielleicht noch hinzufügen. So ein bisschen das Gefühl, dass er nachlässt. Also so ein bisschen in Regress geht. Kann man das auf Deutsch sagen?
Ja, ein bisschen runtergefallen ist mit seiner Leistung.
Genau. Also vielleicht wird er alt oder so. Ich glaube, wir haben auch schon mal einen Podcast.
Wird er alt.
Also,
ja, er wird alt.
Und das stört mich so ein bisschen. Also er ist jetzt zweimal in... Was fällt ihm auch ein? Aber zwei Touchdowns hat er zugelassen gegen Eric Swoop. Wirklich so ein absoluter Nobody. Ich glaube, der ist jetzt kurz vor dem Spiel von den Colts aus dem Practice Squad hochbefördert worden. Und Eric Ebron. Und dann der andere Fast-Touchdown, der an der Halb-Yard-Linie gestoppt wurde, da war, glaube ich, auch ein Coverage. Ne? Das ist so eine Sache, irgendwie vor allen Dingen halt gemessen an dem, was er verdient, passt das für mich nicht mehr. Ähnlich wie Hightower, der auch gemessen an dem, was er verdient, nicht die Leistung bringt, die er bringen müsste. Und schlussendlich auch Gilmore, der hat einen Top-7-Cornerback-Vertrag. Ne? Das vergisst man immer. Also der siebtbestbezahlte Cornerback der Liga, wenn man jetzt das reine Volumen anschaut. Und die tiefe Completion auf Nummer 80 von den Colts, wie heißt er nochmal? Rodgers, glaube ich, ne? Ja. Da war er auch massiv geschlagen und hat einfach nur Glück gehabt, dass Rodgers irgendwie keine Hände hat, ne, und irgendwie dann Hufen an Fingern hatte oder so. Also ich habe keine Ahnung. Und das sind halt Sachen, die passen halt einfach nicht. Also ich würde halt sagen, D-Mac und vielleicht die gesamte Pass-Coverage insgesamt so, war halt hat viel Glück gehabt durch gedroppte Bälle.
Ja, also ich muss sagen, ich gebe dir recht auf jeden Fall bei dem Safety-Play. Patrick Chung hatte die Interception, hat gut gespielt. Ich glaube, Patrick Chung muss momentan sehr, sehr viel helfen, was das Run-Game angeht, weil eben durch die Linebacker, die sie momentan eben nicht haben in der Fülle, spielt er sehr, sehr viel nah an der Line of Scrimmage. Dadurch wird eben Devin McCourty mehr von dem Centerfielder, der vorher war in den letzten Jahren, mehr in die direkte Man-to-Man-Coverage geschickt. Und man muss wirklich sagen, dadurch, dass er obwohl er mal ein Cornerback war, spielte das verdammt schlecht in den letzten Wochen. Ja gut, Harmon spielt dann dafür eben den tiefen Safety. Aber generell das Safety-Play überzeugt mich nicht. Und ich weiß nicht, inwiefern das der kleine Sohn von Bill Belichick, Steven ist es ja, ne? Oder Steve. Heißt er Steven oder Steve?
Ich glaube Steve Belichick, ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich weiß nicht, ob der dann irgendwie, keine Ahnung, zu Hause früher ins Bett muss oder so oder dann richtig Ärger bekommt, weil seine Unit als Safety Coach hat mich absolut nicht überzeugt. Gilmore, muss ich sagen, spielt okay für den Vertrag, den er hat. Er hat jetzt wieder drei Pass defended, also drei Bälle direkt verteidigt.
Er ist der beste Corner der Patriots, aber ich finde halt... Ich habe irgendwie das Gefühl, in jedem Spiel ist mindestens eine tiefe Completion für 30, 40, 50 Yards dabei oder halt eine Completion, die dabei ist, die Incompletion, die aber nicht auf sein Konto gehen, sondern halt an Unfähigkeit des Receivers scheitert.
Ja, aber okay, das stimmt, aber da muss ich sagen, okay, das kann passieren. Ich glaube, das lässt jeder Cornerback mal zu. Er spielt dafür aber gut, muss ich sagen, und überzeugt mich schon. Wie gesagt, Devin McCourty ist ein Problem. Auch Jason McCourty hat mich jetzt auf der Cornerback-Position in den letzten Wochen überzeugt. Macht das auch gut.
Ja.
Hat sich klar als der zweite Corner herauskristallisiert. Das, was ich so ein bisschen nur erhofft hatte, auch vor der Saison.
Ja, notgedrungen, weil Rowe mal wieder verletzt ist, ne?
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Rowe so schnell das wieder zurückerobern kann.
Das glaube ich auch. Beziehungsweise ich hoffe. Also ja, was heißt ich hoffe es? Aber du weißt, was ich meine.
Ja, und ansonsten, Devin McCourty hat wirklich, das ist ja interessant, ne? Wenn man sich die Stats von ihm anguckt, denkt man das nicht. Also 14 Tackles, davon 11 Solo-Tackles. Ein Forced Fumble Recovery.
Ja, das war übrigens auch ein sehr, sehr schönes Spiel, ne? Also Play. Also mit einer Hand hat er quasi das Tackle gemacht, mit der anderen Hand den Strip verursacht. Das ist schon
das kann er halt
hohe
gut.
Kunst.
Aber ja. Gegen Eric Ebron und vor allen Dingen Swoop, was du angesprochen hattest, so viel zuzulassen,
ist ja. Schon nicht. Ja, das wollte ich noch in den Artikel reinschreiben. Welches Spiel war das nochmal? War das gegen Denver 2015, wo Chandler Jones zweimal
den
Thailand covern hätte müssen?
Jamie Collins, deswegen wurde er auch schön weggetradet.
War das Jamie Collins?
Na gut, Jamie Collins
macht
hat
mehr Sinn.
Zweimal den Thailand Owen Daniels war das, meine ich.
Ah ja, stimmt.
Absolut nicht verteidigen können. Also die Titans zu verteidigen, das hat der Einzige, der es in den letzten Jahren geschafft hat, durchgehend war Patrick Chung. Aber
der hat jetzt auch wieder ein bisschen gefailt, ne? Also es ist sehr gut, es ist auch nicht einfach, ne? Nicht umsonst heißt es immer, Titans sind so schwer zu covern, ne? Linebacker zu langsam, Safety zu klein. Aber ja, ich meine, gut. Ja.
Jalen Ramsey kann es nur. Aber du spielst ja auch nicht jede Woche zum Glück gegen so einen aufstrebenden Eric Ebron, der ja auch in den letzten Wochen verdammt viele Touchdowns hatte, sehr, sehr viele gute Spiele hatte. Also er hat gezeigt...
Ja, so ein Swoop, den findest du auch nicht alle Nase lang, ne?
Nee, aber ich meine, Ebron ist ein First-Round-Talent, hat in Detroit eine schwere Zeit gehabt, viele Drops gehabt, aber von seinem Können her ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Talent. Problematisch ist natürlich nur, dass du im nächsten Spiel gegen Travis Kelce spielst und das macht nicht unbedingt sehr große Hoffnung.
Ja, das ist das nächste Spiel, da werden wir gleich nochmal einen Ausblick drauf werfen, aber wir müssen noch mal ein bisschen im Programm hier weitergehen, sonst wird das alles wieder so eng hier, ne? Wenn wir uns hier so viel verquatschen.
Ach so.
Willst du denn noch einen negativen Punkt anbringen wollen?
Ja, wie gesagt, also Negativum hatte ich noch auf jeden Fall den Pass Rush. Da kam abgesehen von dem ersten Drive eben wo ich glaube Chung und Flowers sich den Sack geteilt haben, sonst kein Sack mehr zustande, insgesamt 6 Quarterback Hits, aber Quarterback Hit bei Andrew Luck bringt jetzt auch nicht so wirklich viel. Es ist natürlich schön, gut, der eine Quarterback Hit hat zu der Interception geführt von Claiborne, aber ansonsten, ich glaube Simon ist relativ früh aus dem Spiel auch rausgegangen,
wenn ja, hat richtig eine verletzte Schulter
habe. Claiborne ist ja ich weiß es noch nicht so genau. Hatte, wie gesagt, die eine gute Pressure. Ansonsten relativ wenig, muss man sagen, bei einer O-Line, die ja ebenfalls unglaublich viel Probleme hat. Ich glaube, die hatten den Guard zum ersten Mal auf der Tackle-Position spielen. Zwei andere, die vorher noch nie gespielt haben. Ich glaub,
ja, man darf echt nicht vergessen, die haben es nicht mehr geschafft, 46 Spieler zu stellen. Ne? Mhm. Also das kommt nicht wirklich häufig vor. Und dann... Gut, man kann es natürlich auch die zweite Halbzeit so ein bisschen der Genialität von Andrew Luck zuschreiben. Ne? Das ist ja auch nicht unmöglich. Und fehlender Pass-Rush bedeutet gleichzeitig auch immer schwierigere Pass-Coverage. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Das spielt natürlich immer so ein bisschen sich selbst in die Karten. Und aber generell Pass-Rush fand ich auch nicht. Das ist halt echt, ich finde Claiborne leistet nicht das, was viele sich erhofft haben. Ich war irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch und habe gedacht, das ist halt so ein One-Trick-Pony. Aber wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt.
Spielt New England dann gegen Dallas dieses Jahr? Nee, ne?
Nein. Gegen Dallas, warte mal, wann haben sie gegen die Giants gespielt? 2011, 2015? Nächstes Jahr müssen sie wieder gegen Dallas spielen.
Ah, sehr gut. Vielleicht ist Claiborne ja dann noch im Team.
Ja, gut möglich.
Und Tyron Smith ist wieder so verletzt, ne? Oder nicht mehr bei den Cowboys.
Travis Frederick kommt jetzt auf IR, ne? Ja. Aber Thema für einen GFA-Pod. Gut, sonst noch was Schlechtes?
Ja, so ein bisschen, einen Punkt hatte ich noch, das war auf jeden Fall Chris Hogan. Den Ball, den muss er fangen, das darf nicht passieren. Also wenn du dir das leistest gegen ein Team wie Kansas City, ist es ganz schlecht, wenn du in Scoring-Reichweite bist, eben so einen Fehler zu haben. Ansonsten, weiß ich nicht, das hat mich gestört einfach, weil er bekommt jetzt nicht mehr ganz so viele Bälle wie in den letzten Jahren und müsste eigentlich ein bisschen mehr zeigen noch in meinen Augen.
Ah, mir ist noch ein Play eingefallen, warum ich doch Tom Brady wieder ein bisschen negativer sehen würde.
Ja.
Das zweite 3-and-out, First and 10 war, glaube ich, ein Pass auf, das war der tiefe Pass auf White. Das zweite, Second and 10 war, glaube ich, dann der ein tiefer Wurf auf Gordon an ungefähr 9 Yards tief oder so.
Der
Ball zu tief geworfen, ne?
Ja.
Oder zu kurz, je nachdem. Stimmt, und das hat dann auch quasi den Drive gekillt. Und Third and Ten war dann, weiß ich nicht mehr.
Hast du denn noch was Schlechtes?
Nein.
Ah ja.
Nein. Können wir zum Guten gehen?
Ah ja, sehr gut.
Da gibt es ja auch einiges.
Dann darfst du anfangen.
Okay. Ja, ich fange mal direkt mit James White an. Denn ich finde, es ist wirklich erstaunlich. James White wird permanent irgendwie unterschätzt, ne? Also auch von mir teilweise. Ich sage halt auch ganz gerne mal, okay, das ist so ein Running Back, da kannst du viele reinsetzen und die bringen ähnliche Produktivität.
Das sagst du immer.
Ja, das mag ja auch stimmen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Konstanz, die er dabei hat, ne, die ist schon erstaunlich. Also er ist ja wirklich immer da. Ich weiß gar nicht, er hat sich, glaube ich, mit den Arm gebrochen oder das Handgelenk oder so und ist irgendwie 8 Wochen ausgefallen. Aber ansonsten kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass er großartig verletzt war. Einfach super. Also ist konstant. Laufen ist halt nicht seine Sache, aber das muss man ja auch nicht als Running Back.
Nicht in New England, nee.
fand ich super. Also James White ist, ich mag ihn gerne. Sweet Sweet White.
Richtig. Ich würde seinen Kompagnon Sonny Michel raufbringen, der jetzt innerhalb von 2 Wochen, ich glaube 112 Yards hatte er gegen Miami, jetzt hat er 98, 5,4 im Average, wieder ein Touchdown, 34 Yards sein nächster Lauf. Mm. Überzeugend und schön und vor allen Dingen, wie er es bringt, ist sehr, 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 sehr interessant und ich freue mich eigentlich schon, wenn er mehr und mehr noch involviert wird in die Offense, vor allen Dingen in das Passspiel und wenn sie dann wieder mit 2 Running Backs zum Beispiel aufs Feld kommen, so wie sie es ja in der Vergangenheit häufig gemacht haben, was viel Kopfzerbrechen gebracht hat. Und wenn ich mich dann vorstelle, du hast Sonny Michel, der eine Gefahr darstellen kann, du hast neben ihm dann White, dann hast du Gronk. Dann hast du Gronk und die Receiver, die jetzt endlich wieder zusammen sind, das kann extrem explosiv sein.
Ja, das stimmt, definitiv. Ja, das ist auch diese, also Sonny Michel fand ich auch schön. Ich fand die O-Line hat auch sehr gut geblockt im One-Game. Mhm. Vielleicht so ein leichtes Plus.
Kein Sack gegen Indianapolis, die einige Sacks hatten. Also wenn ich mir das Spiel gegen Miami...
17 hatten sie, glaube ich, bis dato gehabt und waren Zweite in der Liga, also nicht schlecht. Genau, und Sonny Michel, vor allen Dingen freue ich mich darauf, wie er sich weiterentwickelt. Ne? Denn bei Rookies hast du ja doch häufig eine Kurve, die nach oben geht. Und vielleicht wird er auch nicht die berühmte Rookie-Wall treffen, also sprich, dass Rookies, weil die Saisons im College kürzer sind, irgendwie dann im Dezember anfangen, die Kondition ausgeht, sowas in der Richtung. Aber ja, freut mich auf jeden Fall auch sehr. Gut, als weiteres Gut, tja, ich weiß nicht, Jules, eigentlich nicht, ne? Aber weil er wieder da ist, würde ich ihn doch auf die Good-Liste packen.
Ja, auf jeden Fall. Er hat viel gemacht. Also ich glaube, 7 Receptions hatte er. Gut, dieser eine Drop.
Die gute Liste, nee, ich finde nicht, dass er darauf gehört. Also von der reinen Leistung her nicht.
Ja, doch. Also ich meine, er hat jetzt seit 2016, seit dem Super Bowl kein Spiel mehr gehabt. Kommt rein ins Spiel, kriegt direkt den ersten Pass, kriegt direkt im nächsten Drive auch wieder einen guten Ball, den er dann in First Down verwandelt hatte, einen First Down erreicht. Als Philip Dorsett seinen Block so ein bisschen verpasst hatte und Edelman sich dann nochmal rausgedreht hatte. Das war schon, glaube ich, sehr, sehr viel wert für die Patriots insgesamt, für die Offense. Ja. Von daher würde ich ihn auf die gute Liste packen. Insgesamt fällt es dann aber auch auf Brady wieder zurück, denn gegen Miami haben sie ohne Edelman fast noch deutlich besser in der Offense gespielt. Jetzt ist er zurück und ja, klar, der Drop, der war nicht so gut, aber ich würde ihn auf jeden Fall auf die gute Liste packen.
Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt halt nur die sportliche Leistung anschaue, dann würde es für mich für Jules nicht reichen. Dann wäre er halt im Niemandsland irgendwo. Aber natürlich gepaart damit...
Im Niemandsland der 500 Receiver, die sie haben?
Nein, im Niemandsland zwischen Gut und Böse.
Ah, okay.
Oder zwischen Gut und Schlecht. Aber halt natürlich gepaart damit, dass er endlich wieder zurück ist. Ne? Dass er ja die Erlösung bringen soll für das Wide Receiver Core, wo er sicherlich auch seinen Teil zu beitragen wird. Wenn das alles mit reinkommt und dann die Emotionen, die er auch bringt und das Punt-Returning, darfst du natürlich auch nicht vergessen. Ne? Ich weiß nicht, ich hatte auch wieder ganz gut Punt-Returns gemacht, ich habe die Zahlen nicht mehr vor Augen. Also ja, deswegen, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
2 Punt-Returns für insgesamt 20 Yards, 10 im Average.
Okay, ja, das ist das typisch ist Jules, ne? Mhm. Ja. Also insofern, ja. Hätte ich sonst noch was Gutes? Gronk geht eigentlich nicht rein als gut. White hatten wir, Offensive Line hatten wir auch angesprochen zumindest. Josh Gordon, ja, ich weiß nicht. Also auch so ein Trend nach oben finde ich immer gut.
Er hatte die längste, den längsten Catch des Abends mit 34 Yards.
Ja, und das hat er auch gut gemacht, kann man auch nicht, nicht aus Acht lassen. Übrigens, da müssen wir natürlich auch die obligatorische Stat hier reindroppen. Tom Brady hat hat seinen 500. Touchdown-Pass geworfen, bevor es Drew Brees getan hat.
Oh. Die ewige Diskussion.
Und er hat seinen 71. Touchdown-Empfänger, Passempfänger gefunden mit Josh Gordon. Das heißt, er hat somit zwei Rekorde gebracht. Er hat das Unentschieden mit Vinny Testaverde gebrochen, der es vorher geschafft hatte, Touchdowns zu 70 verschiedenen Spielern zu bringen. Tom Brady hat es jetzt zu 71 geschafft. Und das ist schon, ja, es ist schon besonders, ne?
Wird niemals ein anderer Quarterback schaffen, bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, weil du eigentlich, was bei keinem anderen Team hattest und auch haben wirst, dass du im Grunde genommen jedes Jahr mindestens drei neue Receiver ins Team holst.
Ja, und stimmt. Das ist halt eigentlich eher so eine Qualität von Quarterbacks, die viele Teams wechseln, ne? Ja. Und nicht von einem Quarterback, der halt in einem Team ist.
Weil dann hast du, wenn du dann eingespieltes Receiving Core hast, dann spielst du mit dem eben 3, 4, 5 Jahre im Idealfall. Zumindest mit ein, zwei wichtigen Receivern. Und ja, wenn die dann da sind, dann hast du eben die meisten Touchdowns zu denen. Aber ich meine, bei Brady ist es ja auch immer so, dass er jedes Jahr auch wieder zu irgendeinem einen Touchdown wirft, über den du überhaupt nicht nachdenkst. Ne? Also ich meine, ob das jetzt irgendwie Nate Solder mal war gegen Indianapolis, dann hatten wir Matt Langle in den letzten Jahren, der Teil, der einmal aufgeploppt ist, einen Touchdown empfangen hat und dann wieder weggegangen ist. Jonas Gray war, glaube ich, auch mit auf der Liste.
Meinst du, der hat einen Pass gefangen?
Ich meine, ja.
Jonas Gray, der ist eigentlich nur in Erinnerung geblieben, weil er irgendwie 203 Yards gegen Indy erlaufen hat in einem Spiel, ne? Und dann in der Versenkung verschwunden ist.
Da haben sie schon in Canton, Ohio die Büste für die Hall of Fame schon vorbereitet für Jonas Gray, aber dann kam er zu spät und seitdem war er nicht mehr gesehen. Aber deswegen, also die haben halt auch häufig diese Spieler, ne, die halt aufploppen und dann wieder verschwinden und in der Regel dann irgendwann mal zwischendurch einen Pass gefangen haben.
Ja, das stimmt. Gut, Verletzte, oder willst du noch was Gutes hinzufügen?
Nee, also wie gesagt, für mich sehr, sehr wichtig, O-Line, die hat sehr, sehr, sehr gut gespielt.
Ja. Gut, Verletzte, haben wir da überhaupt welche?
Ja.
Simon
ist raus.
Schulterverletzung.
Und war es nicht Malcolm Brown?
Stimmt, aber das war nur ein Scare. Der ist in die Umkleide reingegangen mit einer Knieverletzung. Hm. Ich glaube, ist Butler auf den draufgefallen? Auf jeden Fall irgendein Mitspieler ist auf ihn draufgefallen und man dachte schon so, oh, das könnte ein Kreuzbandriss werden. Doc Flynn hat das auch getweetet, bestenfalls ein leichter MCL-Sprain und schlimmstenfalls ACL. Er war dann am Ende sogar wieder auch bereit, aufs Feld zu gehen.
Wurde aber rausgehalten. Aber,
genau, wurde rausgehalten. Also der wird, könnte gut sein, dass er nächste Woche auch schon wieder spielen kann.
Hoffen wir es mal. Die arme Doc Flynn, habe ich einen Tweet noch gesehen, hatte richtig Ärger bekommen von einem User, irgend so einem Patriot Masshole, der dann sie angeschrien hat via Twitter, wie können sie sich eigentlich erlauben, als Ärztin so einen komischen Fernseh-Examination-Scheiß zu machen, weil das ja alles völlig unwissenschaftlich
ist. Ich fand das doch eigentlich noch relativ nett gemacht. Er hat doch die Frage gestellt, ob sie sich die Frage gestellt hätte, ob das okay ist. Und darauf hatte sie dann ja geantwortet, ja, natürlich weiß sie, dass es schwierig ist und sie gibt nur Abschätzungen ab und sagt, dass es euch bezieht.
Da war unten drunter noch einer, auf den hatte sie nicht reagiert.
Ach so, okay.
Nicht der diese Frage gestellt hat, wo sie gesagt hat, ja, gute Frage, sondern irgendwie ein paar Antworten drunter war noch einer, der irgendwie geschrieben hat, ich kann es nicht mehr hören und sehen, überall gibt es jetzt diese Fernsehärzte, die irgendwie direkt 2 Sekunden später sagen, oh, das ist ein gerissenes Kreuzband oder ähnliches. Und
besser als Tony Romo, der irgendwie...
Ey, nichts gegen Tony.
Ja doch, in dem Fall schon. Ich finde, er ist mit seinen Verletzungsprognosen, da ist er immer extrem weit von entfernt.
Ja gut, er ist auch kein Arzt.
Aber er sagt was dazu.
Andere Frage, ich habe meine technische Frage, vielleicht weiß es auch jemand, der uns zuhört. Ich hätte gerne das Spiel im Game Pass geguckt mit dem Audio-Kommentar von Amazon Prime, weil da ja Andrea Kramer zum zweiten Mal jetzt schon das Spiel kommentiert hat. und ich keinen Bock mehr habe auf Joey Buck und Troy Aikman, die mit tierisch auf den Keks
die
gehen.
So ätzend, ja. Das fand ich auch.
Die feiern sich im Grunde genommen jedes Mal selber. Und Joey Buck, der ja auch sein Buch geschrieben hat, Lucky Bastard, der fühlt sich, glaube ich, auch wie der König im amerikanischen Fernsehen. Geht mir tierisch auf den Keks und ich hätte es so gern gewechselt, aber es geht leider nicht. Hat irgendjemand, weiß jemand, wie das funktioniert?
Ich glaube nicht. Also, was ich mal im Game Pass gesehen habe, war, dass du.
Spanisch.
Ja, du konntest ganz früher auch mal den Teamton einschalten. Ne? Es gibt ja auch immer diese Radio-Calls von Teamseite aus, die natürlich dann immer etwas parteiischer sind, etwas euphorischer.
Scott Zolak. Danke.
Aber ich finde den unterhaltsam. Ja. Also ein Spiel, weiß ich nicht. Irgendwann würde ich es mir auch mal ganz gerne anhören, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft, weil die Option gibt es leider nicht mehr im Game Pass. Und ich glaube auch nicht, dass du das über den Game Pass machen wirst können, nur wir müsstest dann halt über Amazon schauen, ne?
Ja, aber das habe ich dann, ich habe dann versucht, das mir bei Amazon anzugucken, aber es funktionierte irgendwie. Ich habe es nicht gefunden, ob das dann limitiert ist auf Amerika.
Das kann sein.
Also wenn irgendjemand uns hört da draußen und weiß, wie das funktioniert, ich bin froh über eine Antwort.
Aber ganz, ganz schön anmaßend von dir zu denken, dass uns überhaupt jemand hört.
Ja, ich weiß ja nicht. Könnte ja sein. Zufällig gestolpert.
Hi, danke, dass du uns zuhörst, lieber Zuhörer. Nein, okay. Dann haben wir das Segment abgeschlossen. Ich würde auch sagen, das Spiel soweit besprochen. Mhm. Oder möchtest du noch irgendwie was anbringen dazu?
Ich hatte noch etwas, was ich gerne sprechen wollte, aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben und vergessen.
Oh, ja, dann kann ich dir leider auch nicht helfen.
Schreibst du denn in deinem Artikel die Frage, ob die Patriots jetzt quasi ihre Offense nochmal ein bisschen umstellen und eben das, was ich vorhin schon meinte, versuchen eben mehr auch die Tiefenpässe zu spielen? Jetzt, wo Gordon so ein bisschen mehr sich reinfindet, Julian Edelman wieder zurück ist, auf den man ein bisschen aufpassen muss, dadurch eben mehr Single Coverage Outside hat, ob man da eben versucht, mehr da reinzugehen wieder, das anzugreifen?
Ich schreibe das auf, okay? Die Patriots stellen ihre Offense auf Tiefe.
Warum schreibst du das jetzt auf?
Wolltest du doch. Nein, ich schreibe das, glaube ich, nicht rein.
Okay, gut.
Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird immer ein kleiner Teil der Offense bleiben. Aber ich meine, du musst ja auch die Erfolgsquote davon angucken. Wenn du einen tiefen Ball wirfst und der Receiver ist offen und selbst dann hast du nur eine Erfolgsquote von 40%, weil Tom Brady den Ball nicht geschottert am Mann bringen kann und weil es auch nicht so leicht ist, tiefe Bälle zu fangen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht so ein gegebenes Ding. Warum sollte man das riskieren dadurch, wenn man das genauso gut in 10 Versuchen schaffen kann, aber mit einer Erfolgsquote von 80%, ne? Mhm. Also das wird immer ein Teil bleiben, immer zwischendurch mal, ne, die Defense honest halten, dass sie auch den tiefen Raum weiter beachten, dadurch ergeben sich dann wieder Räume in der Mitte und dann natürlich auch durch Play-Action, gerade mit Michel kann das jetzt natürlich eine gute Option werden.
Wobei, man muss sich da auch fragen, warum sollte ein Team überhaupt auf Play-Action reagieren?
Ne? Ja, aber sie machen es, ne? Ja. Sie machen es. Das ist kurios und auch schwer zu verstehen, aber Teams fallen halt tatsächlich auch bei den Patriots auf Play-Action rein. Ich würde halt auch immer sagen, so, ja, okay, lassen 6 Hertz laufen, aber fahr nicht auf Play-Action rein. Ja. Aber so läuft es halt nun mal. Ja.
Und eine Sache ist mir noch eingefallen. Jetzt haben sie ja so eine Mini-Buy. Dadurch, dass sie jetzt das Wochenende schon frei haben, die nächste Woche frei haben. Ich hatte eigentlich so ein bisschen erwartet, dass sie vielleicht noch den einen oder anderen Roster-Move jetzt machen. Vielleicht auch übers Wochenende. Weil A, haben sie momentan nur 2 Running-Backs.
Und ja gut, Kenyon Barner ist ja ein Speed-Dial, ne? Der kommt ja immer mal wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus.
Und dann eben auch die Möglichkeit, vielleicht einen Defensive Player noch zu holen für entweder die Defensive Line, einen Pass Rusher oder, je nachdem was jetzt mit Simon ist, oder vielleicht noch Linebacker-Hilfe holen, um ihn denjenigen dann vielleicht so ein bisschen Zeit zu geben, um reinzufinden.
Ja, aber wen, ne? Du darfst ja nicht vergessen, an das, was du jetzt auf der Straße auflesen kannst, das ist
Buchanan ist halt zum Beispiel.
Ach so, meinst Trade-mäßig? Ja. Ach so, ja. Das ist immer verdammt schwer vorherzusehen. Also sowohl, was die Kompensation dann am Ende tatsächlich angeht, als auch, was wirklich verfügbar ist, ne? Wir haben jetzt den ganzen Monat noch Zeit. Vielleicht. Also würde mich nicht wundern, wenn Belichick noch irgendeinen Trade angehen wird, denn die Patriots haben nächstes Jahr auch doch einige Picks, ne? Also ich glaube 9 oder 10 Draft-Picks, einiges an Extra-Picks in den tieferen Runden. Da kann man durchaus noch was machen, aber gehören halt immer zwei dazu.
Ja.
Okay, wollen wir dann nochmal so einen Blick werfen auf die Kansas City Chiefs, die nächste Woche anstehen als Gegner?
Ja, gut, dass die Patriots zu Hause spielen, auch wenn sie das letzte Spiel zu Hause gegen Kansas City verloren haben, aber ich glaube, es ist in der momentanen Situation der Pluspunkt für die Patriots, dass sie das Spiel zu Hause angehen können. Ich glaube, es ist ein Sunday-Night-Game auch mal wieder. Ich bin gespannt, ich bin extrem, extrem nervös vor diesem Spiel, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Also entweder wird es ein, also nicht, 40 zu oder 38 zu 45, also irgendwie ein knappes, hohes Spiel mit vielen Punkten. Oder ein Abzug, ich weiß es nicht.
Also ich glaube, es wird ein Shootout. Die Frage ist halt nur, ich meine, ich glaube, es wird ein Spiel, wo wirklich ein, zwei Defensive Stops am Ende den Unterschied bringen. Kansas City, eine absolute High-Flying-Offense, die kommen da rein und ich, wenn ich mir das so anschaue, frage ich mich wirklich, wie wollen die Patriots da überhaupt irgendjemanden decken, ne? Also Tyreek Hill, der als Speed Threat, dann hast du eben Kelce angesprochen, Tight End sowieso problematisch. Sammy Watkins laboriert jetzt gerade an einem Hamstring rum, aber der wird nächste Woche bestimmt wieder fit sein. Und dann Kareem Hunt.
Mhm.
Ja, ne? Ich verwechsel den ganz gerne mal mit dem anderen. Shit. Nein, egal. Also ich glaube schon, das wird ein Spiel sein, da kommt es am Ende darauf an, ob man dann einmal mehr den Gegner zum Field Goal gezwungen hat und nicht für den Touchdown oder so. Und ich hoffe einfach mal, dass die Jaguars dann morgen Kansas City so ein bisschen entmystifizieren vielleicht.
Das ist auf jeden Fall gut, dass man da vielleicht so ein bisschen mehr Tape sieht, wie man sie vielleicht schlagen kann. Das Problem ist halt auch immer, gut, du hast eben nicht das gleiche Arsenal an Spielern, um das dann zu kopieren. Gut, mittlerweile wissen wir ja zum Glück, dass Tyreek Hill nur ein Punt-Returner ist und eigentlich kein Wide-Receiver, von daher mache ich mir da eigentlich keine Gedanken mehr. Travis Kelce ist so ein bisschen das Problem, der natürlich auch immer extra motiviert ist gegen die Patriots, mhm. weil A, er immer in den Playoffs gegen sie verloren hat und B, weil eben alle sagen, er ist Baby Gronk und er immer natürlich so eine extra Motivation damit bringt. Aber das größte Problem ist für mich eigentlich Patrick Mahomes. Ich bin wirklich so gespannt auf das Spiel jetzt gegen Jacksonville. Aber dieser mobile Quarterback, vor allen Dingen, wenn er das erste Mal gegen die Patriots spielt, ist immer ein Problem. Danach habe ich immer so das Gefühl, haben sie ihn durchschaut oder beziehungsweise kommen besser auf ihn klar. Weil wenn ich mir angucke, zum Beispiel das erste Spiel von Russell Wilson gegen die Patriots, da hat er so unglaublich dominiert. Sie haben keiner Idee gehabt, wie sie gegen ihn spielen können, obwohl sie Tape von vorherigen Wochen hatten.
Na gut, aber da war das auch noch relativ neu, ne?
Ja.
Mit diesen mobilen. Also es gab zwar Vic vorher, aber das war so eine Renaissance der mobilen Quarterbacks, auch mit Kaepernick. Im selben Jahr haben sie, glaube ich, auch gegen Kaepernick in Overtime dann am Ende verloren, meine ich, ne?
Ja, super knappes Spiel, gegen da sind sie nochmal richtig zurückgekommen.
Ja.
Und Randy Moss hat sie ein bisschen da. Aber auf jeden Fall. Aber danach in den Spielen waren sie eigentlich immer deutlich besser darauf vorbereitet. Jetzt spielen sie das erste Mal gegen Patrick Mahomes und ich bin unsicher.
Ja, was aber mir auch noch so ein bisschen Hoffnung bereitet, ist, dass Kansas City sich jetzt gegen Denver sehr schwer getan hat. Ähnliche Sache natürlich, Denver, die Defense gegenüber den Patriots ist auch schwer zu vergleichen. Aber Mahomes hatte auch ziemlich gar nicht gewascht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und beziehungsweise kaum Rushing Yards angesammelt. Also ja, im Moment bin ich relativ zufrieden, denn die Offense wirkt wieder so, als wenn sie eine typische Patriots-Offense ist und eine typische Patriots-Offense kann gegen jedes Team gewinnen, auch wenn sie gar keine Defense haben.
Genau, und das ist auch der große Vorteil, dass die Chiefs im Gegensatz zu den letzten Jahren unter Alex Smith eine deutlich schwächere Defense dieses Jahr haben.
Ja, das stimmt, ja.
Und
das stimmt.
Ich meine, wenn Case Keenum ein bisschen besser gespielt hätte, also wirklich einfach nur ein bisschen besser, hätten sie das Spiel auch gewonnen. Und auch Blake Bortles, obwohl es Blake Bortles ist, hat eine gute Chance gegen Kansas City. Und das ist auch sozusagen das, was ich denke. Also die Patriots müssen in dem Spiel mehr als die 38 Punkte erzielen, was, glaube ich, möglich ist gegen die Defense, vor allen Dingen zu Hause. Und dann haben sie eine gute Chance, auch das Spiel insgesamt zu gewinnen. Weil irgendwann muss Pat Mahomes auch mal den Fehler machen. Irgendwann kommen die Fehler auf bei ihm. Also
und ja, irgendwann, das ist halt das Kansas City-Ding, ne? Immer stark in die Saison starten und dann so. Ich habe neulich noch einen Tweet gesehen, irgendwie die letzten 3-4 Jahre sind die irgendwie immer mit 13-0, 14-0, 19-0, 17-0, glaube ich, gestartet und haben danach kein Playoff-Spiel gewonnen. Also das darf man halt bei Kansas City auch nicht vergessen, wenn man die Vergangenheit so in Betracht nimmt, dass da zum Ende der Saison immer so ein Abfall entsteht. Gut, den haben wir noch nicht, das Ende der Saison, aber vielleicht leiten die Patriots den Abfall hier ein. Wer weiß.
Wer weiß. Also ich bin gespannt. Ich bin momentan so 50-50, was das Spiel angeht. Ich warte jetzt noch das Spiel gegen Jacksonville ab und dann kann ich mich, glaube ich, final entscheiden, ob die Patriots eine gute Chance haben oder es ein Problemspiel werden könnte.
Ja, das machen wir so einen kleinen Cop-out und verschieben die Entscheidung auf, dann werden wir keinen Podcast mehr machen.
Nee, wir sollten uns jetzt entscheiden, Christian, sonst ist ja langweilig. Sollen wir jetzt schon eine Prognose abgeben?
Ach stimmt, wir müssen sowieso eine Prognose für den Monat Oktober abgeben, ne? Für September haben wir ja beide vorhergesagt, ich glaube beide 3-1 haben wir, glaube ich, getippt, oder?
Haben wir das?
Ich habe zumindest 3-1
getippt. Ja, stimmt, ich habe auch 3-1 getippt. Ja.
Und also ich garantiere jetzt schon mal, dass es zumindest einen Sieg im Oktober geben wird.
Großartig.
Nein, dann müssen wir erstmal gucken, gegen wen geht's denn. Also gegen das erste Spiel wurde gewonnen gegen Indianapolis, danach geht's gegen Kansas City. Dann haben wir danach gegen Chicago.
In wird Chicago? Kein,
wird ein spannendes Spiel. Also das bin ich gespannt, wie das laufen wird. Und danach geht es gegen
Buffalo.
Moment. Ach ja, okay. Buffalo, da habe ich nicht so viel Respekt für über im Moment. Das sollte gewonnen werden. Und Chicago und Kansas City. Weißt du was? Ich glaube, die gehen 4-0 aus diesem Monat raus.
Hört.
Ja, ich glaube, da ist jetzt wirklich, da geht wieder der berühmte Ruck durch die Patriots durch und das war onto Cincinnati quasi und jetzt geht's stark durch den Monat weiter.
Sky High.
Und alle Zweifler werden gestillt.
Ich sage 3-1. Also ich glaube, dass sie zu Hause gegen die Chiefs gewinnen werden. Ich glaube, also gegen die Colts haben sie jetzt schon gewonnen. Dann gegen die Bills werden sie auf jeden Fall gewinnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Chicago-Game nochmal so ein kleiner Stinker wird zwischendurch. Also das, was wir manchmal gegen Miami haben, das, was wir damals gegen, habe ich mich aufgeregt, gegen Cincinnati haben, als Tom Brady seine Streak da verpasst hat. So ein Spiel könnte ich mir vorstellen. Das heißt, ich sage 3-1, was optimal wäre insgesamt.
Ja, das ist sicherlich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Also ich finde, sowohl Chicago als auch Kansas City sind verlierbare Spiele. Ja, du hast recht, das ist schon, natürlich kann die Gefahr lauern, dass wenn du dann gegen Kansas City so der in der eigenen Division, Conference natürlich auch ein großer Gegner ist mit Playoff-Aspirationen. Und dann hast du das Spiel abgeschlossen und dann kommt häufig diese Falle, ne, dass man danach gegen Chicago, die zwar ein respektables Team sind und vielleicht sogar auch ein solider Playoff-Kandidat, aber dann vielleicht danach so ein bisschen unterschätzt wird oder so. Das kann schon sein.
Ja. Wobei ich auch eher zu einem 4-0 als 3-1 tendiere. Wie gesagt, ich behalte es mir mal vor mit dem Chicago-Spiel, aber Chicago kann halt auch sein, dass die sind halt jetzt momentan auf so einer Achterbahnfahrt. Also es kann so gut sein, dass die halt auch ein total scheiß Spiel haben oder einen schlechten Monat haben. Vor allem wird es danach ja auch weiter interessant, ne? Da kommt Green Bay, Tennessee, die Vikings kommen danach noch, wobei da müssen wir jetzt auch gucken, auch spannendes Spiel gegen Philly am Wochenende. Also es wird spannend. Ich bin sehr gespannt, was da geht. Aber ich glaube, ja, Kansas City muss ein Sieg werden. Da bin ich happy.
Ja, das finde ich auch sehr gut. Gerade so was Tiebreaker angeht, ne? Also Kansas City ist ja jetzt ein Sieg voraus im Moment, je nachdem, wie sie dann gegen Jacksonville spielen. Vielleicht auch zwei Siege voraus. Und dann musst du eigentlich schon das Spiel gegen sie gewinnen, um dann nicht Gefahr zu laufen, dann im Championship-Game am Ende der Playoffs gegen sie in Arrowhead zu spielen, ne? Was dann nun auch ein sehr lautes Stadion ist und da möchte man nicht unbedingt gerne spielen.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Ja. Und im Moment ist ja KC so der, ja, Jacksonville halt noch, aber ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Aber ja, gut. Ich glaube, wir haben es dann soweit, oder?
Wir haben es soweit.
Dann kannst du mal die Musik starten. Dann kann ich hier rausgehen. Okay, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Schaut doch mal bei uns bei der Homepage vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. www.footballanalyst.de. Und wenn euch alles gefällt, dann bewertet uns doch gerne unseren Podcast. Das ist immer sehr nett von euch. Dankeschön. Ciao.